Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse der Sure 114, Nas.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العلي.
Zunächst folgender Hinweis. Die Sure Nas ist die letzte, die 114. Sure im Heiligen Koran, eine der sogenannten Schutzsuren, denn immer sind wir von heimtückischen satanischen Einflüsterungen, ob von üblen Menschen oder aber diabolischen Geisterwesen bzw. Dschinn bedroht. Schutz und Zuflucht vor ihnen finden wir nur bei dem allmächtigen und allwissenden Gott, der alleinige Herr und Regent der gesamten Schöpfung ist. Dieses den Menschen zu sagen, ist eine göttliche Anordnung, die in der Sure Nas an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ergeht. Und nun zur Übersetzung der Sure. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, wir suchen Schutz bei dem Herrn der Menschen, bei dem Regenten der Menschen, dem sie gehören, bei Gott, der Gottheit der Menschen, vor dem Übel der Einflüsterungen der Heimtückischen, die in die Herzen der Menschen einflüstern, seien sie, das heißt die Heimtückischen, aus den Reihen der Dschinn oder aber der Menschen.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Sonntag, dem 21. April 2024, gleich dem 2. Urdi-Behesht 1403, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Denken im Spiegel des Nahjul Balagha. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Bleiben Sie dran!
Volkstümliche Erzählungen aus Iran. Wir möchten zunächst wieder unsere theoretischen Ausführungen über die iranische Volksliteratur aufgreifen. In den iranischen Volksmärchen geht es normalerweise um die Begegnungen von normalen und anständigen Menschen mit bösen Gestalten oder übernatürlichen Feinden wie Zauberern und Riesen. Volksmärchen sind zeitlos und passen schnell in jede gesellschaftliche oder lokale Umgebung. Am geläufigsten sind Volksmärchen mit fantasievollem Inhalt, Fabeln und Erzählungen aus dem täglichen Leben. Kenner sagen, dass alle volkstümlichen Märchen und Erzählungen einen gemeinsamen Ursprung, nämlich das menschliche Unterbewusstsein, haben. Die Vielfalt der iranischen Volksmärchen ist groß. Einige sind Epen und spornen zum Kraft an, wie Samaikeyajor und der Hamsename. Bei einigen anderen, wie beim Dorobname von Al-Tarusi, kommt das Mythenhafte mehr zur Geltung, und in einer weiteren Anzahl von Volksmärchen, wie Tausend und eine Nacht oder Tutiname, Papageienbrief, überwiegt der unterhaltende Charakter. Einige Märchenkenner unterscheiden die längeren Volksmärchen auf Farsi inhaltlich nach drei großen Gruppen. Zur ersten Gruppe gehören Märchen, die auf Emotionalität oder der Suche nach Gerechtigkeit basieren. Oft wird jemand, der an einen geliebten Menschen gelangen will, auf dem Weg zu einem Ziel in zahlreichen Abenteuer verwickelt. Literaturkritiker meinen, dass diese Abenteuer nur als Hülle für einen verborgenen Hintergrund dienen, nämlich den Kampf gegen das Schlechte. Zu dieser Art von Märchen können Samaikeyajor, Dorobname und Amir Arsalan Namdar zählen. Die zweite Gruppe langer Volksmärchen sind Märchen, die auf religiöser Überzeugung beruhen. In diesen Märchen kämpft ein König oder Heeresführer erfolgreich gegen die Gottesfeinde. Die Volksmärchen in dieser Gruppe handeln also von Feldzügen und Kämpfen. Dazu gehören Eskandar, Alexander, Hamse oder auch der Abu-Muslim-Name und Husseine Kurde-Shabestari. Sie sind alle nach dem gleichen Muster aufgebaut. Der Rest der langen Volksmärchen wird einer dritten Gruppe zugeordnet, die thematisch sehr vielfältig ist. Diese Volksmärchen gestalten sich wie Tausend und eine Nacht und ähneln der indischen Folklore. Teilweise kommen Tiere zu Wort und vieles wird mit Allegorien verbildlicht. Typisch für diese Erzählungen ist, dass ein Märchen in ein anderes eingebettet wird. Ein Teil dieser Märchen berichtet aus dem Leben von Königen, Fürsten und Händlern. Um das Märchen in die Länge zu ziehen, werden weitere Geschichten eingebaut. In diesen Märchen passiert alles Mögliche. Ein besonderes Merkmal ist die enge Beziehung des Menschen zu allen anderen Geschöpfen, von den Pflanzen und Tieren bis zu den leblosen Dingen. In diesen Märchen kann der Mensch mit den anderen Geschöpfen reden, sie um Hilfe bitten und von ihnen lernen. Beispiele liefert Tausend und eine Nacht, Tuti Name, Papageienbuch und Bahore Donesh. Nun bringen wir Ihnen ein konkretes Beispiel in Anlehnung an eine Geschichte aus dem Farhange Afsane Hoye Mardome Iran. Es war einmal ein Straßenhändler, der Dinge wie Seidenkokons verkaufte. Seine Frau schenkte ihm einen Sohn. Den nannte er Bahram. Bahram verlor seinen Vater jedoch schon als kleines Kind und seine Mutter zog den kleinen Bahram groß. Sie wollte, dass er ein guter Mensch wird. Als Bahram 18 Jahre alt war, entschloss sich seine Mutter, den einzigen wertvollen Gegenstand, den sie in ihrem kleinen Haus hatte, zu verkaufen. Es war ein Samovar, Teekocher aus Silber. Für den Samovar erhielt sie auf dem Markt 300 Drachmen. 100 Drachmen gab sie ihrem Sohn, damit der einige Seidenkokons kauft und den Beruf seines Vaters fortsetzt. Bahram ging zum Bazar, um Seidenkokons zu verkaufen, als er dort drei junge Männer sah. Sie schlugen mit einem Stock auf ein Bündel ein, in dem sich ein Tier befand. Da sagte Bahram, »Warum schlagt ihr das arme Tier?« Die Burschen lachten. »Wenn du nicht willst, dass wir es schlagen, dann gib uns doch 100 Drachmen und wir werden diese Katze freilassen.« Da zahlte Bahram ihnen 100 Drachmen und sie ließen die Katze frei. Die Katze schaute zu Bahram auf und sagte, »Deine gute Tat wird niemals vergessen werden.« Und dann lief sie davon. Am Abend kehrte Bahram mit leeren Händen heim und erzählte seiner Mutter, was geschehen war. Am nächsten Tag gab ihm seine Mutter wieder 10 Drachmen, damit er Seidenkokons kauft. Da begegnete Bahram auf dem Markt ein paar Kindern, die einen Hund quälten. Bahram mischte sich ein. Da sagten die Kinder, »Wenn du Mitleid mit diesem Hund hast, dann zahl 100 Drachmen und wir lassen ihn laufen.« Wieder gab Bahram 100 Drachmen her. Die Kinder gaben den Hund frei. Der Hund blickte Bahram an und sprach, »Wer mit der einen Hand etwas gibt, wird mit derselben Hand etwas erhalten, was so viel bedeutet wie, wer Gutes tut, dem wird Gutes geschehen.« Dann lief der Hund davon. Bahram aber sprach abends wieder mit seiner Mutter über das Erlebnis. Die Mutter gab ihm am nächsten Tag erneut 100 Drachmen und sagte, »Diesmal gib sie für uns aus und rette uns vor der Armut, denn das ist das letzte Geld, das ich dir geben kann.« Bis zum Abend suchte Bahram auf dem Bazar nach Seidenkokons, fand aber keine. Schließlich ruhte er sich am Stadtrand etwas aus. Da sah er, wie einige Leute eine Truhe herbeitrugen. Sie luden diese Truhe ab und zündeten ein Feuer an. Einer wollte die Truhe in Brand setzen, als Bahram rief, »Halt! Was ist da drin?« Da sagten sie, »Ein schönfarbiges, geschmeidiges Tier.« Bahram sagte, »Das ist nicht richtig, was ihr da tut. Öffne die Truhe und lasst es heraus.« Einer der Männer sagt, »Wir geben dir die Truhe gegen 100 Drachmen.« Da zahlte Bahram 100 Drachmen und durfte die Truhe behalten. Er brachte sie aus der Stadt hinaus. Als er sie öffnete, wand sich eine große Schlange heraus. Bahram wich ängstlich ein paar Schritte zurück. Da sagte die Schlange, »Warum läufst du davon? Du hast mir das Leben gerettet. Komm, lass uns Freunde sein.« Bahram hatte sich ratlos hingehockt. Er hatte sein letztes Geld hergegeben und nun wusste er nicht, was er seiner Mutter sagen sollte. Die Schlange fragte, warum er traurig sei. Da erzählte Bahram ihr alles. Die Schlange aber sagte, komm mit mir zu meinem Vater. Er ist der König der Schlangen und ich bin sein einziger Sohn. Erzähl ihm, wie du mich gerettet hast. Wenn er dich fragt, wie du belohnt werden willst, dann antworte, ich möchte den Ring von Salomo haben. So geschah es. Der Schlangenprinz brachte Bahram in die Höhle des Schlangenkönigs und bat als Lohn um den Ring von Salomo. Der König mahnte, wenn dieser Ring in schlechte Hände geräte, dann werde der Teufel damit Unheil auf der Welt anrichten. Da sagte der Schlangenprinz, aber dieser junge Mann hat ein reines, gütiges Herz. Da gab der Schlangenkönig Bahram den Ring. Der Schlangenprinz brachte Bahram zum Stadtrand zurück und erklärte ihm, immer wenn der Ring auf deinem rechten Mittelfinger steckt und du mit der linken Hand über seinen Edelstein streichst, wird der Geist des Rings erscheinen und dir herbeiholen, was du dir wünschst. Den zweiten Teil dieses iranischen Volksmärchen bringen wir beim nächsten Mal.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Ali Rezilbosch mit dem Titel Mahde Daliran, das heißt Heimat der Tapferen. We'll be right back.
بر عرصه های دانش هستی همیشه برتر هر جا تو می درخشی با ملتی دلاور سرسبز و با تراوت زیبا و با صفایی مهر تو در دل ما ای کشور خدایی
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Imam Alis Denken im Spiegel des Nahjul Balagha.
Imam Alis Denken im Spiegel des Nahjul Balagha. Liebe Hörerfreunde, wir werfen heute einen kurzen Blick auf die Beschreibung des Propheten Salawatullah alai im Nahjul Balagha. Der Prophet des Islams führt die Gottesfürchtigen an. Imam Ali alaihi salam sagt über ihn: Der Prophet war in seiner Kindheit das beste Geschöpf Gottes und als Erwachsener und im Alter der edelste und größte von allen. Seine Moral war reiner als die aller Reinen und der Segen seiner Größe ist beständiger als alles andere. Imam Ali sagt auch, indem er das unversehrte edle Wesen des Propheten hervorhebt, Das Geschlecht des Propheten, Salawatullah alai, ist das edelste von allen. Der Prophet ist in der Schatzgrube menschlicher Würde und Großmütigkeit und im Herzen der Anständigkeit und Reinheit aufgewachsen. Die Herzen der Rechtschaffenen sind begeistert von ihm und er hat die Blicke auf sich gezogen. Dank des Segens seiner Existenz hat Gott Hassgefühle begraben und das Feuer der Feindseligkeiten gelöscht. Imam Ali alaihi salam weiter... Nun, da Gott in seiner Gnade und Großzügigkeit uns einen zu Dank verpflichtenden Segen beschert und in unser Herz die Liebe zu diesem geehrten Menschen gepflanzt hat, wird er uns vielleicht zu der Schar der Guten zählen und uns die Gunst erweisen, unser abgestorbenes Herz durch die Liebe zu ihm wieder ins Leben zurückzurufen und das Auge unseres Herzens mit der Schönheit seines himmlischen Antlitzes zu erfreuen. Imam Ali a.s. sagt über Veredelung des Propheten,
Gott hat seinem größten Engel Gabriel mit der Erziehung und Veredelung des Propheten beauftragt, damit er ihm Tag und Nacht die Wege der Würde und der schönsten Moral für die Weltbewohner weist. Der Prophet hat schon als Kind nicht an der allgemeinen Götzenverehrung teilgenommen und er hat nie irgendeine Sünde begangen. Seine Geburtsstadt Mekka war damals Zentrum der Götzenanbetung. Außerdem war sie Versammlungsort der Wohlhabenden, denn Mekka war ein wichtiges Handelszentrum. Mekka war ein Ort, an dem die vornehmen sündigen Vergnügungen nachgingen. Der Prophet hat ihre zweifelhaften Feste strikt gemieden und blieb von Sünden rein. Ein Prophet, der größte Lehrer der Menschheit ist und von dem Herrn der Welten ausgesandt wird, um die Menschheit zu veredeln und recht zu leiten, muss natürlich eine besondere göttliche Erziehung erfahren. Deshalb war der Prophet des Islams dank dieses göttlichen Gnadenerweises mit einer Moral ausgestattet, in der sich vollständig die hohen menschlichen Eigenschaften widerspiegeln. Große Menschen nehmen auf dem Weg zu ihren hohen Zielen mit Leib und Seele alle Härten auf sich. Der Prophet des Islams, Salawatullah alai, hat sich unermessliche Mühe gegeben, um das Wort Gottes zu verbreiten und seinen Auftrag zu erfüllen. Bei Gefechten wagte sich keiner so nah an dem Feind heran wie er. In der Nähe des Gesandten Gottes konnten die Kämpfer wieder Mut fassen. In einem Brief im Nahjul Balagha beschreibt Imam Ali alaihi salam die Tapferkeit des Propheten Salawatullah alaihi wie folgt: Immer wenn das Feuer des Krieges aufflammte, haben wir beim Propheten Gottes Salawatullah alaihi Schutz gesucht, und er war unser Schild, während in dem Moment keiner dem Feind so nah war wie er. Der Prophet hatte nicht nur sich selber, sondern auch seine eigene Familie als erstes auf den schwierigen Schauplätzen in Gefahr gebracht, wenn der Schutz des Islams dies erforderte. Dies zeigt seine Aufrichtigkeit und sein unbeschreibliches Selbstopfer. In seinem Brief an Muawiyah, Brief Nummer 9, schreibt Imam Ali alaihi salam: Wenn das Feuer des Krieges zu lodern begann und heftiger wurde, hat der Prophet Salawatullah alai die Edlen aus seiner Familie vorausgeschickt, damit durch sie seine Anhänger von dem brennenden Stich der Säbel und Speere bewahrt werden. So kam es, dass Ubaida ibn Haris, ein Cousin des Propheten, im Badr-Gefecht und Hamza Sayyidu Shuhada, der Onkel des Propheten im Uhud-Krieg, und Ja'far ibn Abi Talib, ein Cousin des Propheten, im Mute-Krieg Märtyrer wurden.
Alle Propheten haben bei der Verkündung der Botschaft Gottes viele Mühen auf sich genommen, haben und haben gegenüber den ignoranten und streitsüchtigen Götzenanbetern eine große Geduld bewiesen. Aber niemand hat so viel Härten und Mühen ertragen wie der erhabene Prophet des Islams, Salawatullah alai. Der Prophet sagt selber: Kein Prophet ist so viel gequält worden wie ich. Ali alaihi salam hat dies in seiner Khutbah 194 sehr anschaulich beschrieben und gesagt: Der Prophet Salawatullah alai hat, um Gott zufriedenzustellen, jede Härte und jedes Leid auf sich genommen. Er hat jeden bitteren Kelch geleert, seine Verwandten betrieben Heuchelei und Anfeindung und vereinten sich mit den Fremden gegen ihn in Feindschaft. Die arabischen Volksstämmen haben für den Krieg gegen den Propheten alle Zügel fallen lassen. Sie haben ihre Kriegspferde mit ihren Peitschen angetrieben und versammelten sich aus allen Richtungen kommend um einander, und aus den abgelegensten Winkeln kamen sie, um den Propheten ihre Feindschaft zu zeigen. We'll be right back. In der Khutba 72 betet Imam Ali alayhi salam für den Propheten und spricht: O Gott, lass deine edelsten Grüße und deinen größten Segen für Muhammad salawatullah alayhi, deinen Diener und Gesandten gelten, welcher das Siegel der vorherigen Propheten ist, die verschlossenen Türen öffnete und die Wahrheit durch Beweise offenkundig gemacht hatte. Er wehrte die Heere der Lüge ab und zerschmetterte die Größe derer, die auf dem Irrweg sind. Er hat den schweren Auftrag auf sich genommen und auf deinen Befehl hin sich erhoben und ist den Weg deiner Zufriedenheit entlang geeilt. Er ist auch nicht um einen Schritt wieder zurückgegangen und sein Willen hat nicht nachgelassen. Er hat fest die Offenbarung entgegengenommen und dein Bündnis geschützt und behütet und sich für die Durchführung deines Befehls eingesetzt, bis er das Licht der Wahrheit deutlich und den Weg für die Unwissenden erhellt hatte und die Herzen, die in Zwietracht und Sünde versunken waren, rechtgeleitet waren. Er hat die Flaggen von Recht und Wahrheit gehisst. Der Koran und Islam lehrt uns, dass der Mensch der geistig-spirituellen Vollkommenheit umso näher kommt, je mehr er sich seelisch-geistig von der Liebe zum Weltlichen und den egozentrischen Neigungen befreit. Der Mensch soll jedoch in keiner Sache übertreiben, dass er sich von einer übertriebenen Liebe zum Weltlichen hüten soll, bedeutet daher nicht, dass er sich aus dem gesellschaftlichen Leben zurückziehen und alles Weltliche ablehnen darf. Es ist der Weg der Mitte, der zum Glück und Wohl des Menschen führt. Der Prophet ist gemäß Imam Ali das beste Vorbild für maßvolles und gutes Verhalten. Der Imam sagt: Der Prophet Gottes, salawatullah alai, ist vollendetes Beispiel für dich, so erlerne bei ihm Lebensweg und Lebensart. Er ist auch ein guter Ratgeber für dich, für den Erwerb von Kenntnissen über das Schlechte und die Mängel und hässlichen Seiten und Irrlosigkeiten des weltlichen Lebens. Imam Ali alayhi salam sagte über das gottesfürchtige Leben des Propheten, salawatullah alai: Er verließ die Welt mit Hunger im Magen und kehrte mit einem heilen Körper und heiler Seele ins Jenseits ein. Er hat keine Steine übereinander geschichtet, um ein Prachthaus zu bauen, bis er beim Verlassen der Welt dem Ruf seines Herrn zur Rückkehr folgte. Wie groß ist die Gnade, die Gott uns durch Aussendung des Propheten erwies und für die wir dankbar sein müssen. Gott hat uns einen so großen Segen beschert, einen vorauseilenden Führer, dem wir folgen sollten, einen Lenker, dessen Weg wir fortsetzen müssen.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ali Reza Assor mit dem Titel Umid Varan, auf Deutsch Die Hoffnungsvollen.
مشو جانا امید حدیث دامن امید همه جانها از غیب رسید آمد نومید مشد گرچه مریم بشد از دستت کانور که عیسی را بر چرخ کشید آمد نومید مشو ای جان در ظلمت این زندان کان شاه که یوسف را از حبس خرید آمد ای شب به سحر برده در یارب و یارب تو آن یارب و یارب را رحمت بشنید آمد سفرم آمد بیتی دو بماند اما بردند مرا جانا جایی که جهان آنجا بس مختصرم آمد مشد جانا امید پدید آمد امید همه جانها از غیب رسید آمد
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam Ernährung und Gesundheit. Hallo liebe Hörerfreunde, wir sind heute mit der zweiten Folge der Beitragsreihe Islam, Ernährung und Gesundheit für Sie da. Wie Sie wissen, hat Ernährung einen großen Einfluss auf die körperliche und seelische Gesundheit eines Menschen. Heute befassen wir uns mit dem Thema Ernährung aus der Sicht des Islam. Bleiben Sie also dran. Die Weltgesundheitsbehörde WHO ist der Meinung, dass nicht nur körperliche Leiden und Behinderungen ein Maßstab für die Gesundheit sind, sondern auch seelische und soziale Entspannung sehr wichtig für einen gesunden Menschen sein kann. Mediziner und Forscher haben auf verschiedene Art und Weise die Rolle der Ernährung auf die Gesundheit untersucht. Früher war man der Meinung, dass Ernährung keinen Einfluss auf Krebserkrankungen habe, aber heute wurde bewiesen, dass die tägliche Nahrung eine sehr wichtige Rolle auf die Entstehung oder Vorbeugung dieser Krankheit haben kann. Da unser Körper vor allen Dingen Nahrungsmittel benötigt, kann gesagt werden, dass ein Drittel der Krebsfälle auf die Ernährung zurückzuführen sind. Die Ursache von Krebsleiden auf der ganzen Welt ist deshalb Experten zufolge auf Veränderungen bei den Essgewohnheiten, auf die Städteentwicklung sowie den vermehrten Genuss von Fertigkost zurückzuführen. Im Koran wurde betont, dass der Mensch das größte göttliche Wesen ist und sich von anderen Lebewesen unterscheidet. Der Vorteil eines Menschen ist, dass er seelische und spirituelle Besonderheiten besitzt. Der Heilige Koran und die Überlieferungen sprechen von einem Einfluss der Ernährung auf moralische und seelische Ebenen und auch auf die Zukunft. Sie weisen den Menschen an, außer auf körperliche Aspekte auch auf seine seelischen und spirituellen Besonderheiten zu achten. Laut Überlieferungen und Versen im Koran braucht die menschliche Seele sowie der Körper eine ausgeglichene Ernährung. Daher spricht Gott in seinem heiligen Buch von gesundem und gereinigtem Essen, damit auch die menschliche Seele gesund und rein bleibt. So sagt Gott in einem Vers der Sure Al-Abbas, der Mensch soll auf seine Nahrung achten. Dieser Vers scheint auf den ersten Blick ein einfacher Satz zu sein, aber er beinhaltet wertvolle Punkte. Dr. Sayyid Reza Paknejad erwähnt in Bezug auf diesen kurzen Vers in seinem Buch »Die erste Universität und der letzte Prophet« etwa 20 gute und interessante Aspekte. Einige davon sind, man wies den Menschen an, auf sein Essen bzw. seine Nahrung zu achten. Damit soll er aufmerksam gemacht werden, dass seine Nahrung rein, sauber, halal und auch essbar sein soll. Er soll nachdenken, ist das, was ich esse, für meinen Körper gesund oder nicht? Und welche Auswirkungen kann diese Nahrung auf mein Benehmen und meine Seele haben? Man soll aber auch auf die Hygiene der Nahrung achten. Und dieses genaue Hinschauen soll den Menschen dazu bewegen, dass er sich Gedanken macht, wie das alles eigentlich entstanden ist und welche Rolle das Schöpfungssystem hat. So kann er gleichzeitig sein Wissen erweitern. Forschungen und Untersuchungen haben gezeigt, dass verschiedene physiologische Strukturen des menschlichen Körpers unterschiedliche Nahrungsmittel benötigen. Nun machen wir sie auf die Verse 27 und 32 der Sure Al-Abbas aufmerksam. Darin weist Gott die Menschen an, nützliche und unterschiedliche Gaben zu sich zu nehmen. So heißt es zum Beispiel: Dann ließen wir darauf, auf der Erde, Getreide wachsen, sowie Weinstöcke und Gemüse und Olivenbäume und Dattelpalmen und dicht bewachsene Gärten und Obst und Futter als Verbrauchsgut für euch und eure Tiere.
In diesen Versen sind die gesunden Nahrungsmittel genannt worden, wie Getreidekörner, Obst und Gemüse sowie Oliven, die sehr vitaminreich sind und aus denen ein gutes Öl gewonnen wird. Auch die Weiden wurden erwähnt, auf denen man Tiere wie Schafe und Kühe weiden lässt, damit man später deren Halalfleisch verzehren kann. Interessant ist, dass vor 1400 Jahren schon der Heilige Koran die Menschen auf dieses Thema aufmerksam machte und heute Mediziner und Forscher sich ebenfalls damit beschäftigen. Immer öfter wird betont, wie wichtig die ganze Nahrungsgruppe für die körperliche Gesundheit ist. Im Heiligen Koran wurde 49 Mal von pflanzlichen Nahrungsmitteln gesprochen und 16 Mal von Fleischkost und Tierprodukten. So wurde im Koran die vegetarische Ernährung im Vergleich zu den anderen Nahrungsmitteln 3-mal so oft erwähnt. Und wenn wir die heutigen wissenschaftlichen Forschungen betrachten, so sieht man, dass auch Ärzte den Grund vieler Krankheiten mit zu hohem Verzehr von Fleisch und Fett angeben und den Menschen für dessen geringen Genuss von Gemüse und Obst tadeln. Imam Sadiq a.s. missbilligte auch, dass man zu viel Fleisch isst. Er sagte, esst in der Woche nur einmal Fleisch und achtet darauf, dass ihr nicht zu viel davon verzehrt. Die Ernährungswissenschaft sagt in diesem Zusammenhang, wird zu viel Fleisch konsumiert, so erhält der Körper auch zu viel Eiweiß und dies schadet dem Stoffwechsel. Der Körper produziert dann für seine Energiegewinnung Harnsäure und mehr Urin und somit müssen die Nieren auch mehr arbeiten. Die erhöhte Harnsäure kann jedoch auch zu Gicht führen. Sogar Prophet Muhammad salawatullah alaih wies schon darauf hin, verschiedene Nahrung zu sich zu nehmen und sagte in diesem Zusammenhang, ein gesunder Mensch soll bestimmte Diät meiden, aber nicht auf zahlreiche Nahrungsmittel verzichten. Im Islam wird in den Diskussionen um das Thema Ernährung die Frage Halal und Haram besonders behandelt. Diese Gottesreligion betont, dass man Halal-Nahrung konsumieren soll, denn dieses Essen ist eine reine Quelle und spendet uns die Energie, um auf den Weg Gottes zu gelangen. Haram-Gerichte und unreine Nahrung dagegen wirkt vernichtend und kann zu vielen moralischen, psychischen und sozialen Schäden führen. Imam Reza sprach, der Islam hat all das als Haram oder Makruh bezeichnet, was für die körperliche und seelische Gesundheit gefährlich ist und all die Nahrungsmittel, die für einen Menschen nötig sind, sind Halal oder Mustahab. Es gibt auch solche, die für die menschliche Seele und den Körper weder nützlich noch schädlich sind. Sie werden als Mubah bezeichnet. Ein weiterer Punkt ist, dass in unterschiedlichen Zeiten verschiedene Religionen einen besonderen Essplan anboten, damit die Moral unter den Anhängern gestärkt werden konnte. Zum Beispiel verzichten Buddhisten bis zu 24 Stunden auf eine Nahrungsaufnahme, um die Konzentration zu steigern und sich innerlich zu reinigen. In manchen anderen Gottesreligionen musste man viele Abstinenzen erdulden, um die Seele und die Moral zu stärken. Der Islam ist aber gegen jede Übertreibung und befürwortet eine ausgewogene Ernährung. Im Islam werden die Menschen angewiesen, reine Speisen und Halalgerichte zu essen. Außerdem soll man auf zu üppige Nahrung verzichten. Denn wie schon erwähnt, haben unterschiedliche Nahrungsmittel verschiedene Auswirkungen auf die Moral und Seele des Menschen. Die Ernährungswissenschaft setzt sich nur mit dem Einfluss der Nahrungsmittel auf den Körper auseinander, betrachtet aber nicht deren Einfluss auf Körper und Seele. In den nächsten Folgen werden wir das Thema Einfluss der Halal- und Haram-Nahrungsmittel auf Körper und Seele behandeln und auch über Forschungen der modernen Wissenschaft sprechen. Das Thema Ernährung besitzt einen besonderen Stellenwert im Islam, daher sind die dazugehörigen Programme alle im Rahmen der menschlichen und sozialen Gesundheit. In der Hoffnung, dass die heutige Folge Ihnen gefallen hat, bis zum nächsten Mal, Gott schütze Sie.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.